Frohes neues Jahr! Seid ihr eigentlich auch so am Ende? Habt ihr die Weihnachts- und Silvesterfeiertage auch krank und oder im Zug quer durch Deutschland verbracht? Und sitzt ihr aktuell auch auf tütenweise Weihnachtssüßigkeiten, mit denen ihr euch selbst in Lebensgröße nachbauen könntet? Dreimal! Dann lasst uns doch heute gemeinsam den Feiertagskater ausklingen. Köpft euren Schoko-Weihnachtsmann, macht es euch mit uns gemütlich und genießt einen entspannten Jahresbeginn. Mit einem blutigen Zombie-Geschnetzel, das mein heutiger Gast mitgebracht hat, denn am meisten entspannen kann man ja bekanntlich, wenn man tot ist. Obwohl ich ihn in diesem Podcast schon so oft vorgestellt habe, gehen mir nie die Fun Facts über ihn aus. Er ist zum Beispiel erschreckend gut darin, also wirklich schon besorgniserregend gut, sich selbst in Charaktereditoren zu bauen. Herzlich willkommen, Micha. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
Hallo. Es stimmt alles, was du in der Einleitung gesagt hast. Und ich spiele gerade seltsamerweise Seven Days to Die.
Ich bin heute übrigens, kleiner Fun Fact, so müde, dass ich mir eine Weile lang sicher war, das Spiel würde Seven Ways to Die heißen. Und ich wollte dich schon fragen, was sind denn die sieben Wege zu sterben, Micha? Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, das heißt gar nicht so.
Nee, es gibt mehr Wege zu sterben. Ich kann dir aber direkt den dümmstmöglichen nennen, nämlich Glasscherben zu essen. Das habe ich nämlich versehentlich gemacht, weil ich Glasscherben in der Hand hatte. Ich erzähle gleich, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Ich hatte Glasscherben in der Hand, ja. Und die konnte man, es stand da, benutzen. Und ich dachte mir, ach, was passiert denn dann? Baue ich eine Fensterscheibe? Nein, ich stopfe sie mir in den Mund und sterbe an inneren Blutungen. So fängt das Jahr gut an.
Das ist auch eigentlich die logischste Handlung. Ich meine, man kennt es ja, aus moderneren Point-and-Clicks, bei dem der Linksklick immer die logischste Handlung ist. Und die logischste Handlung für Glasscherben wäre auch für mich, sie zu essen.
Ja, richtig. Genau, ja, sie glitzern ja auch so schön. Ja.
Anderer Fun-Fact außerdem, nachdem ich dann gemerkt habe, das Spiel heißt nicht Seven Ways to Die, habe ich es mit dem korrekten Namen in unserer Datenbank gesucht und gesehen, dass der letzte Artikel, den wir dazu hatten, der Artikel war Endstation Early Access, werden diese Spiele jemals fertig? Und das ist direkt ein starker Einstand.
Ja, das meine ich auch mit seltsamer Weise, weil Seven Days to Die eigentlich ein Spiel ist, wo alles darauf hindeutet, dass man es nicht spielen sollte. Weil es ist ja ursprünglich Kickstarter finanziert worden mit über 500.000 $. Aber das war schon im Jahr 2012. Na? Und es ist seit Dezember 2013 im Early Access. Es bekommt zwar noch regelmäßig Updates, aber regelmäßig bedeutet halt so eins pro Jahr, vielleicht zwei pro Jahr. Aktuell arbeiten sie an der Alpha 21. Also das ist so ein Early Access-Zombie im wahrsten Sinne des Wortes, wo man eigentlich denkt, ach Gott, es wird nie fertig wahrscheinlich. Das Entwicklerteam, The Fun Pimps, wundervoller Name, ist sehr klein und arbeitet zudem laut Stellenanzeigen noch an einem unangekündigten Spiel, was ja noch mehr rote Lichter hier aufleuchten lässt, wo dann steht, das wird nie fertig. Und trotzdem ist es super.
Und wie erklärst du dir das, dass seit 2013 die Spielerzahlen ja wirklich stetig hochgehen? Also mehr als bei manchen guten, fertigen Spielen, die mittlerweile gestorben sind. Also es wird ja wirklich extrem zäh entwickelt. Und es gibt, ich habe nachgeschaut, zumindest im letzten Jahr gab es keine großen Updates. Es gab mal einen Stable-Patch, so einen ganz unspektakulären Stable-Patch im August. Und seitdem gibt es nur noch Neuigkeiten, wenn das Spiel mal im Sale ist. Woher kommen die immer mehr Spielerzahlen?
Ich glaube einfach daran, dass es eine sehr aktive Community hat. Ja, also es gibt auch einen Discord, der sehr belebt ist. Es gibt ein Forum, wo auch noch einiges passiert zu dem Spiel. Es gibt eine sehr lebendige Modding-Szene. Das ist ein großes Thema bei Seven Days to Die. Und ich meine, ja, es ist einfach nicht schlecht. Ne? Also das macht wirklich Spaß. Und bei uns war es jetzt so, ich habe mit meiner Freundin zusammen ein Spiel gesucht, was wir im Koop spielen können über die Feiertage. Und weil sie ein großer Zombie-Fan ist, haben wir gedacht, hey, wir probieren mal State of Decay 2 aus, weil wir beide den Game Pass haben und das kann man auch zusammen spielen, aber da ist der Koop-Modus halt sehr eingeschränkt, ne, aus verschiedensten Gründen, sodass wir da keinen Spaß dran hatten. Und dann haben wir gedacht, gibt es nicht irgendein anderes Zombie-Ding, was man zusammenspielen kann? Ne? So wie halt ein Minecraft auch oder sowas. Und dann haben wir Seven Days to Die gefunden. Das ist auch im Game Pass und haben angefangen, das zu spielen und haben uns quasi sofort verliebt.
Dann sind wir ja jetzt über verschlungene Wege doch zum wichtigsten Punkt gekommen, nämlich, was genau ist dieses Spiel eigentlich und wie spielt es sich?
Es ist eigentlich Minecraft mit Zombies oder noch mehr Zombies. Ja, Minecraft hat ja eh schon Zombies, aber es hat halt dieses postapokalyptische Setting. Ne? Die Welt ist untergegangen und von Zombies bevölkert und du überlebst in der Wildnis. Klassisches Survival-Game, auch wie Minecraft mit anpassbaren und abbaubaren Umgebungen. Also es basiert auf einer Voxel-Engine. Es ist nicht so blockig wie Minecraft. Also die Welt ist schon nach Blöcken aufgebaut, aber es sieht nicht so blockig aus, sondern wenn du zum Beispiel Erde abbaust, dann ist es viel organischer, wie dann halt erst irgendwie so ein paar Schaufelschippen davon verschwinden und dann erst irgendwann der ganze Block. Es gibt auch filigranere Formen. Also es sieht einfach realistischer und echter aus als Minecraft. Aber im Wesentlichen ist es das. Ja, ist auch eine Welt, in der du alles abbauen und daraus neue Sachen bauen kannst. Crafting spielt eine große Rolle, logischerweise im Survival. Du baust dir Waffen, du baust dir ein Häuschen, du baust Fallen für die Zombies. Und dieser Titel Seven Days to Die kommt daher, dass alle 7 Tage ist eine Blutnacht, na, da geht der Blutmond auf und es kommen halt extra große und gefährliche Zombie-Horden, gegen die du dich zur Wehr setzen musst, um zu überleben. So, das ist Seven Days to Die.
Und wie viel von dem Spaßfaktor kommt denn von dem Koop-Aspekt und wie viel kommt tatsächlich vom Spiel? Weil wir haben ja auch schon häufiger im Podcast darüber geredet, dass viele Spiele hauptsächlich im Koop Spaß machen, auch wenn sie eigentlich gar nicht so viel Mechaniken bieten, die alleine Spaß machen würden.
Ja, das ist witzig. Der Koop-Aspekt ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ich will meiner eigenen Freundin nicht zu nahe treten, aber wenn wir Koop spielen, sind wir meistens trotzdem nicht zusammen unterwegs, sondern befinden uns nur in derselben Welt, aber jeder macht was Eigenes. Also ich bin zum Beispiel eher der Typ, der halt unser Haus schön baut und einrichtet. Und es gibt natürlich in der Welt, die man erzeugt, also noch zufallsgenerierte Welten, gibt es auch schon vorgefertigte Häuser, ganze Dörfer und Städte, wo man dann einziehen kann und die man dann ausbauen kann zu Festungen, um sich gegen die Zombies zu verteidigen. Das mache ich super gerne. Meine Freundin rennt halt irgendwo in der Spielwelt rum und sammelt Material, ne? Typisches Scavenging, irgendwie Aludosen hier, Eisensteine, gibt Steine aus Eisen? Ich glaube nicht, aber irgendwie Waffen suchen, Rüstungen suchen, Klamotten suchen und so. Man startet relativ nackig in der Welt, ne? Also musst ja wirklich dann alles so zusammenplündern in dieser Welt und das ist eher ihr Ding und ich bin dann halt eher woanders und baue unser Häuschen. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die bei State of Decay 2 nicht so gut funktionieren, weil da können sich die beiden Spieler nie zu weit voneinander entfernen. Also du wirst dann immer wieder zusammengezogen irgendwie. Und das ist nicht unser Ding. So, also dieser Koop-Aspekt, klar, es ist dann cool, wenn so eine Blutnacht kommt und man sich zu zweit in einem Haus verschanzt und sich verteidigt. Und das kann auch, also ich sag mal, wenn man nicht genug Fallen gelegt hat und nicht genug Munition oder Waffen mitgenommen hat, dann kann das ganz schön hart werden, das dann zu überleben. Und dann haben wir uns einmal auf dem Dach verschanzt, zu zweit von einem Haus. Und die Zombie-Horden sind aus dem unteren Stockwerk nach oben geströmt. Und wir standen oben mit unseren Äxten bei Blitz und Donner und haben sie halt zerlegt. Alles, was dann da aufs Dach gestürmt kam, über die Treppe. Also das sind tolle Momente, was den Koop angeht. Für mich sind eher diese klassischen Minecraft-Crafting-Stärken, so das eine, ne? Also ich baue einfach gerne und ich mag es halt, neue Rezepte zu finden. Ich lese auch keine Guides oder wir beide, sondern versuchen halt selber rauszufinden, wie man halt Sachen bauen kann und man muss dann Baupläne finden für fortgeschrittenere Sachen und so weiter. Das ist das eine. Und das andere, und das ist jetzt eine sehr persönliche Sichtweise, weil das Spiel eigentlich jetzt gar nicht so viel macht in die Richtung, aber das andere ist Environmental Storytelling in diesen Welten selbst. Wir spielen in einer zufallsgenerierten Welt, hatte ich schon gesagt, und darin verteilt das Spiel einfach Städte und Dörfer. Und zwar auch in unterschiedlichen Grafiksets. Ne? Es gibt einmal so ein bisschen eine Farmumgebung, so eine Bauernhofumgebung, dann gibt es so die typisch mittelamerikanische Kleinstadt in so einem Hügelgelände. Es gibt Wüsten dann, es gibt noch so eine Schrottlandschaft, wo alles zerstört ist. Und es macht mir einfach auch großen Spaß, in diesen Dörfern rumzulaufen, diese Häuser zu erkunden und darin auch immer wieder Sachen zu finden. Denn diese Häuser sind nicht komplett zufallsgeneriert, sondern es gibt immer wieder so Points of Interest, nennen sie das. Also Häuser, die von Hand gebaut und designt sind und auch kleine Geschichten erzählen. Also du kommst zum Beispiel in eine Kirche und findest dann raus, da ist irgendwie ein Loch in der Wand, da kannst du dann rein. Man könnte die Wand auch abbauen, aber das dauert relativ lange. Kommst du rein und siehst, hey, Moment mal, hinten in der Kirche führt irgendwie eine Treppe in einen Stollen im Keller. Und dann kannst du diesem Stollen folgen und findest schließlich, außer diversen Zombies, einen Bunker, in dem sich offensichtlich die Leute dieser Glaubensgemeinschaft verschanzt haben gegen die Zombie- oder vor der Zombie-Apokalypse mit so einer großen Eisentür und sind dann trotzdem alle zu Zombies geworden. Schade, aber wie cool. Ja, also steigst aus dieser Kirche runter in dieses Kellergewölbe, in diesen Schutzbunker, erkundest den, plünderst den, findest die Sachen, die da drin sind und kommst dann wieder raus und denkst, hey, cool. Kleine Geschichte erlebt. Oder du kommst irgendwie in eine Polizeistation, wo dann Waffenvorräte oder Munitionsvorräte in der Gefängniszelle eingesperrt sind, die dann halt natürlich sehr massiv ist, die man sehr schwer halt nur abbauen kann, so Minecraft-mäßig. Und dann musst du da gucken, okay, wo ist denn irgendwie ein Schalter, um diese Zelle zu öffnen? Oder du kommst in ein Haus, wo Leute, die da wohl früher gewohnt haben, sich irgendwie verschanzt haben und lauter Vorräte gebunkert haben bis unters Dach, aber die dann trotzdem auch dahin gerafft wurden und dort als Zombies auf dich lauern. Oder du findest im Keller von einer Bar irgendwie so ein Nest von einem Überlebenden unter der Treppe, die man runterkommt. Und da liegt halt dann ein Schlafsack, eine Munitionstasche und auch wieder ein Zombie, ne, weil der es halt auch nicht geschafft hat. Also diese ganzen kleinen Geschichtchen, die an sich nichts Besonderes sind, aber das macht es für mich einfach so schön, diese Welt zu erkunden. Plus, für mich war es eh schon immer in Minecraft ein Highlight, so ein NPC-Dorf zu finden, obwohl da ja nur so ein paar Dödel rumlaufen, die immer nur sagen, ha, ha. Aber ich mochte das immer, weil es der Welt halt einfach noch so einen speziellen Charme gibt, dass da halt auch wirklich Gebäude sind, ne? Und dass es irgendwie eine belebte Welt war oder ist. Und genauso mag ich es einfach in Seven Days to Die dann, wenn man mal ein bisschen weiter erkundet. Man kann später auch ein Fahrrad sich bauen oder durch Quests, die man bei Händlern bekommt, erlangen. Ne? Und dann kannst du mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Oder du baust dir irgendwann ein Motorrad und fährst mit dem Motorrad durch diese Welt und findest halt ein neues Dorf und kommst da rein, erkundest wieder die Gebäude. Klar, ein paar davon fangen dann irgendwann an, auch sich zu wiederholen. Ne? Also merkst du schon dann, wenn die Engine eine ganze Welt füllt, ist nicht jedes Gebäude einzigartig. Aber trotzdem, ja, und in mir ist dann immer auch dieser kleine Gedanke, wie mögen diese Leute denn hier gelebt haben, so vor der Zombie-Apokalypse, ne? Dann ist da die eine Sackgasse mit so einer Wohnwagenkolonie, so einer typisch amerikanischen, wo ich dann auch die Wohnwagen untersuchen kann. Und dann sind da irgendwie Zombie-Hunde, die schlimmsten Gegner überhaupt sind, die mich angreifen und gegen die ich mich wehren muss. Und dann gucke ich in den Wohnwagen, wie sie da irgendwie Sachen gebunkert haben und sowas. Also kann sein, dass es nicht lange trägt, ne? Also ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht monatelang spielen, Seven Days to Die, denke ich, vielleicht kommt es anders. Aber allein dieses, hey, diese Welt erkunden und dann natürlich auch klassisch wie ein Fallout, ihr die Dinge zu entreißen, die ich zum Überleben brauche und dann wie in den neueren Fallouts daraus mir ein eigenes neues Leben aufzubauen mit meinem eigenen Haus, ein bisschen Farming natürlich, Kartoffeln anpflanzen und so. Das finde ich wirklich cool. Also, und das ist echt gut gemacht.
Okay, das mit dem Storytelling, mit dem Environmental Storytelling klingt tatsächlich richtig stark. Es klingt ein bisschen, als hätte das auch viele Stärken, die ich so an Valheim sehr zu schätzen wusste. Also diesen Faktor von, jeder kann total leicht sein eigenes Ding machen, aber man kann eben auch zusammen spazieren gehen in der Welt und so einfach irgendwie die Welt wirklich erkunden, nur halt mit viel mehr Environmental Storytelling. Das klingt wirklich stark. Ich möchte an der Stelle eine Geschichte teilen, die mir gerade eingefallen ist und die nirgendwo besser hinpasst als hier. Ich hatte nämlich mal einen Traum von der Zombie-Apokalypse. Und vielleicht hilft dir der, vielleicht ist das ein starker Tipp für dich. Okay, weil ja. Ich hab mal geträumt, dass die Zombie-Apokalypse losbricht. Und es war explizit Sommer in diesem Traum. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh krass, ich habe eine richtig starke Idee. Ich nehme mir, ich weiß, ich musste so meine Sachen zusammenpacken im Traum. Und ich habe so überlegt, was ich mitnehme. Und ich dachte so, oh, ich habe die beste Idee aller Zeiten. Ich nehme mir eine Winterjacke mit und noch eine zweite Winterjacke. Weil es wird ja im Sommer niemand daran denken, eine Winterjacke einzupacken. Und wenn im Winter immer noch Apokalypse ist, kann ich die für viel Essen verkaufen. Und ich weiß noch, dass ich mir so clever vorkam im Traum.
Ja, das ist wirklich gut. Ja, immer genügend Winterjacken dabei haben, ist vielleicht auch ein Tipp, den man im echten Leben befolgen kann einfach.
Ja, und es ist vielleicht auch ein Tipp für die weitere Entwicklung, weil vielleicht bauen sie ja noch so ein Winter-Update ein oder so, wo Leute, die keine Winterjacke dabei haben, dann in die Röhre gucken.
Also gibt's tatsächlich. Es gibt Temperatur in der Spielwelt und es gibt auch frostigere Gebiete und heißere Gebiete wie die Wüste. Und dein Charakter hat je nachdem welche. Also es gibt Winterjacken tatsächlich in Seven Days to Die und je nachdem.
Hast du zwei Winterjacken?
Nee, leider nur eine.
Na, ich hab das ist der Fehler.
So einen coolen Wintermantel gefunden, mit dem ich jetzt immer rumlaufe. Und dann, ne, der schützt halt besser gegen Kälte. Es gibt andere Kleidung, die besser schützt gegen Hitze. Ist jetzt nicht so mega komplex simuliert, wie man es vielleicht aus anderen Survival-Spielen kennt, weil im Endeffekt sorgt es alles nur dafür, dass irgendwie deine Ausdauer schneller leer wird oder man muss auch essen und trinken natürlich, ne, dass sich dein Magen schneller leert oder dein, wo auch immer, Getränke hingehen. Blase? Nee. Also, dass man schneller wieder essen und trinken doch, muss, doch. Dass man schneller hungrig wird und wieder durstig wird. So. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass man da auch auf Toilette gehen müsste oder was auch immer es in anderen schlimmeren Survival-Games gibt. Aber es reicht auch. Ne? Also würde ich auch sagen, es ist ein Level an Survival, der für mich vollkommen okay ist, wenn die paar Werte da gemessen werden. Und mehr müsste ich jetzt persönlich auch gar nicht haben in so einem Spiel.
Ich sitze jetzt aktuell übrigens vor einem leeren Google-Dokument, in dem das Wort Modding geschrieben steht. Ja. Weil du mir direkt vor der Aufnahme noch gesagt hast, wir müssen unbedingt, bevor wir Schluss machen, noch über Modding sprechen. Und da habe ich es mir pflichtbewusst in dieses Dokument geschrieben. Modding, Micha, lass uns drüber sprechen.
Ja, es ist cool, dass du, wie du da drauf kommst jetzt.
Ja.
Modding, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist eines der Dinge, die Seven Days to Die so am Leben halten, glaube ich. Weil es eine sehr aktive Modding-Community gibt bei dem Spiel. Man muss dazu sagen, die Mods sind nicht immer auf dem aktuellen Stand, also nicht alles ist immer 100% kompatibel zu der Alpha, die gerade läuft, ne? Also da muss man ein bisschen gucken. Und ich sag auch gleich dazu, ich kann keine konkreten Mod-Empfehlungen geben, weil ich selber noch nichts gemoddet habe. Ne? Ich habe mich nur mal durch die Liste der verfügbaren Mods gescrollt, um zu gucken, was es da so gibt. Aber es gibt unfassbar viel. Also man kann neue Gebäude reinmodden, die in diese Welt rein generiert werden können. Auch wieder mit ihrem kleinen Environmental Storytelling, was dann drinsteckt. Wie zum Beispiel ein Hochsicherheitsgefängnis, das man erkunden kann. Man kann natürlich neue Crafting-Rezepte und Waffen runterladen und reinmodden, wie irgendwie neue Baseballschläger, Modelle oder sowas. Es gibt neue Gameplay-Möglichkeiten, die du einbauen kannst. Zum Beispiel intelligentere Zombie-Horden, die dich verfolgen oder auch so Speer aussenden, um dich zu finden. Und wenn sie dich gefunden haben, dann versuchen sie halt, dich zu jagen. Oder du kannst solche Sachen machen wie oder reinbauen wie einen Verschlag, um Hühner zu halten. Ne? Und von Hühnern irgendwie Fleisch zu ernten oder Eier zu ernten, wie man es so macht bei Hühnern. Es gibt sogar eine Resident Evil Mod, die so Escape Room-mäßig ist, wo man aus dieser Resident Evil Villa entkommen muss. Ui. Und es gibt eine Fallout Mod inklusive Nuka-Cola und NPC-Raidern. Also ein Haufen Zeug, was man da einfach ausprobieren kann. Und wenn man eine neue Partie auch mal anfängt, ne, wenn zum Beispiel halt alle paar Jahre mal eine neue Alpha rauskommt oder so, wo man dann auch wieder neu einsteigen kann und sagen, hey, jetzt probiere ich doch mal hier wieder ein paar neue Möglichkeiten aus. Und ich glaube, das macht dieses Spiel so langlebig. Und deswegen meine ich auch, also ich werde es jetzt sicher nicht lange am Stück spielen. Es steht ja auch noch diverses dieses Jahr an, was irgendwie gespielt werden möchte. Aber ich gucke da bestimmt immer mal wieder rein oder auch ne, in Mods rein, um zu gucken, was ich jetzt noch mal anders machen kann und was man da vielleicht am Spielgefühl noch mal ändern kann.
Du hast es mir ein bisschen verkauft. Jetzt vor allem Resident Evil. Man soll sich ja auch in der Argumentation, in der Rhetorik, soll man sich ja das stärkste Argument immer zum Schluss aufheben. Und du hast das stärkste Argument mit Resident Evil eindeutig jetzt zum Schluss noch mal rausgehauen.
Ich kann es dir auch noch mal weniger schmackhaft machen am Ende. Denn,
ja, warum nicht?
Ich finde es, also es ist schon sehr teuer. Ne? Also wenn man es nicht im Game Pass spielt, da ist es natürlich ne, logischerweise im Game Pass enthalten. Aber wenn man sich's regulär kaufen würde, jetzt außerhalb eines Steam-Sales, dann kostet es naja, 23 bis 25 Euro oder sowas. Und das finde ich schon recht, also ich meine, ja, es macht Spaß, aber dadurch, dass es auch die Community sehr trägt durch die Mods, finde ich das schon einen starken Preis für ein Spiel, was ja auch fühlbar noch nicht fertig ist. Ne? Also auch mit den Sachen, die sie noch reinbauen wollen. Sie wollen das Survival noch weiter ausbauen, noch mehr Gebäudemodelle. Wie gesagt, die wiederholen sich in der Standardversion ohne Mods relativ schnell und so. Also man muss es schon spielen wollen, aber es kann halt auch wirklich cool sein, also wenn man das Geld ausgeben möchte oder eh gerade einen Game Pass rumliegen hat, ne, dann ist es, also ich finde es echt empfehlenswert. Das hat mich wirklich am meisten überrascht an dem Ding. Hätte gedacht, ich spiele es Seven Days to Die und dann sitze ich hier mit dir und sage so, das existiert auch. Nee, ich habe wirklich meinen Spaß damit.
Ja gut, das war jetzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, jetzt weiß
total,
ich auch nicht
ne?
mehr, was ich empfinden soll.
Ja, kauf's oder kauf's nicht, irgendwie so, das wäre mein Rat an dich, ja.
Kann man machen, muss man nicht, was weiß ich.
Für Fans
manchmal
okay,
richtig
ne?
gut.
Andere
Spielprobe.
Genau.
Ja, schön, dass du heute da warst, Micha. Trotzdem, schätze ich. Ich weiß nicht, was ich empfinden soll, aber trotzdem schön, dass du da warst. Und dieses, was spielst du so, ja, mit uns eingeläutet hast, das Neue.
Sehr, sehr gerne.
Und bevor wir heute Schluss machen, habe ich noch ganz besondere Grüße an ganz besondere Hörer von uns, die uns geschrieben haben, nämlich die Familie von Jeremy, insbesondere seinen 9-jährigen Sohn und seine 8-jährige Stieftochter. Denn auf Wunsch seines Sohnes hat Jeremy uns per Mail geschrieben: Ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts. Meine Familie eignete sich gezwungenermaßen dieses Interesse bei jeder Autofahrt auch an. Bezüglich des Hauptpodcasts, mein Sohn, 8, in wenigen Tagen 9, das ist er mittlerweile wahrscheinlich, herzlichen Glückwunsch nachträglich, ist begeistert. Meine Partnerin sorgt dafür, dass ich nicht so aktiv zuhören kann, wie ich möchte. Und die Tochter meiner Partnerin 8 schläft dann im Auto. Bezüglich des Podcasts Was spielst du so? Alle 4 Familienmitglieder hören hier gerne und aufmerksam zu.
Wunderschön.
Wir haben uns riesig über eure Nachricht gefreut. und wir hoffen, dass wir euch gerade eine Autofahrt versüßen konnten. Und außerdem, Micha, sehe ich das als kleinen Sieg von Was spielst du so über den Hauptpodcast, weil hier schläft scheinbar niemand ein.
Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Der Hauptpodcast schlägt zurück.
Gut, ich bin bereit
ja.
Für dieses epische Duell.
Ja, ist jetzt ein Formatduell geworden hier. Ja,
es ist jetzt, das wäre schön. Ja. Kleines Podcast-Duell. Ja. Das schreibe ich mir mal auf meine lose Ideenliste.
Ja, schreibt uns gerne alle da draußen. Schreibt uns gerne auch ihr in euren E-Mails, welches Format besser ist und wo ihr mehr einschlaft. Das wäre mir sehr wichtig zu wissen einfach. Das fließt in Statistiken ein.
Wir sind eine Familie.
Stimmt.
Wir sind eine Podcast-Familie.
Das stimmt.
Schön. Ich hoffe, ihr hattet da draußen alle wieder ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine gute Lego-Bau-Session. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.
Ich muss mein Lego-Teilbomber zusammenbauen.
Das musst du. Köpft euren Weihnachts... Euren Weihnachtsschokomann, genau. Und kommt der Appeal tatsächlich zum großen Teil, weil ich habe die Feststellung gemacht, dass es bei Koop-Spielen ja oft so ist, dass das Spiel selbst jetzt gar nicht so der Renner ist, aber der Koop-Effekt oder die Möglichkeiten, die es im Koop bietet, einfach, da fange ich nochmal neu an. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin wollte. Da fange ich nochmal neu an, das ist furchtbar. Ah. Würdest du denn sagen, dass... Nee. Das ist ja alles schlimm. Das ist alles schlimm, Micha.